wenn ein Kurfürst oder ein König starb, dann war das von großem öffentlichen Interesse. Und deshalb war auch der Abschied von dieser Person auch immer öffentlich. Und es folgte nach ganz strengen Regularien. Begann meistens mit der Aufbahrung der Leiche, die oft auch öffentlich zugänglich war, auch fürs Volk. Dann war ein weiterer Höhepunkt, war dann der große Trauerumzug, meistens vom Schloss, wo derjenige verstorben war, dann zur Kirche, zum Dom. Das waren oft sehr, sehr prunkvolle, aufwendige, lange geplante Veranstaltungen, wo das ganze Volk wirklich dran teilgenommen hat und die Straßen gesäumt hat und zugeguckt hat, wie ihr König oder Kurfürst bestattet wurde.
Um Geschichte zu verstehen und zu erleben, muss man dorthin, wo sie passiert ist. Die Hohenzollerngruft unter dem Berliner Dom ist so ein würdevoller Ort und die wichtigste dynastische Grablege in Deutschland. Genau hier beginnt unsere Reise in vergangene Zeiten und unsere Suche nach der Königin. Und dafür treffen wir uns mit Birgit Walter, der Kuratorin der Ausstellung zur Hohenzollerngruft. Frau Walter, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, hallo. Schön, dass Sie gekommen sind.
Gerne. Es ist noch mehr Baustelle, als ich dachte.
Ja, das hören Sie wahrscheinlich mehr, als Sie sehen. Gerade, dass hier gerade mächtig viel gearbeitet wird. Nicht nur in der Gruft selber, sondern auch in den anliegenden Räumen überall. Die Decken sind hier teilweise aufgerissen, wie man erkennen kann. Also das ganze Gruftprojekt ist eigentlich ein großes Sanierungsprojekt des ganzen Gruftgeschosses. Es geht hier nicht nur um die Grablege, sondern um das ganze Gruftgeschoss, was verändert wird. Und deshalb ist es eine große Baustelle, die über mehrere Jahre hier noch andauern wird.
Genau genommen 6 Jahre lang war die Gruft der Hohenzollern unter dem berühmten Berliner Dom an der Berliner Museumsinsel geschlossen. Die Grablege der preußischen Herrscherinnen und Herrscher zählt zu den größten und bedeutendsten in ganz Europa. In diesen Jahren wurde sie barrierefrei saniert, erweitert und komplett modernisiert. Dagmar von Visit Berlin und Moderator Michael waren während der Sanierungsarbeiten vor Ort.
Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt.
Am letzten Februarwochenende 2026 wird die unterirdische, rund 1400 Quadratmeter große Gruft nun wieder eröffnet. In einem neuen, abgetrennten Besucherraum könnt ihr jetzt digital und interaktiv die Geschichte der 91 Särge und Prunksarkophage erfahren, Bestattungstradition durch die Jahrhunderte kennenlernen und ein neues, interaktives Gruftmodell bedienen. Und natürlich die mal schlichten, mal prunkvollen, tonnenschweren Sarkophage wiedersehen, die für die Sanierung ausgelagert und dann an ihren historischen Aufstellungsort wieder zurückgeführt wurden.
Unser Gespräch dürfen wir an einem sehr besonderen Ort führen. Der Weg dorthin führt uns erst einmal quer durch den Kirchenraum des Berliner Doms. Und natürlich jede Menge Treppen nach oben, klar.
Oh. Wunderbar.
Nein, es ist großartig.
Also der Weg war weit, aber wir haben einen sehr, sehr schönen Ort gefunden. Wenn Sie kurz beschreiben können, wo wir gelandet sind.
Na, jetzt befinden wir uns hier in dem Südostturm des Domes, also ganz am entgegengesetzten Ende von der Lärmquelle. Und jetzt sind wir hier im Büro des Domkantors. Zwischen vielen Notenstapeln haben wir hier ein ruhiges Plätzchen gefunden.
Schönes Klavier steht auch hier, genau gesehen. Und wirklich sehr, sehr viele Noten. Wir sind von der Gruft.
Relativ weit oben.
Bis fast ganz hoch. Mhm. Also nicht am Turm gemessen, da wären es noch ein paar Schritte. Aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr weit oben, das stimmt. Wir wollen gern trotzdem nochmal von hier oben in die Tiefen der Geschichte, möchte ich sagen. Die Frage ist so, die Hohenzollern-Gruft, was macht sie zu einer der, wie es heißt, 4 wichtigsten dynastischen Grablegen Europas, beziehungsweise zur wichtigsten in Deutschland?
Es ist letztlich die Grabstätte eines sehr bedeutenden Herrscherhauses, was seit etwa 500 Jahren eine größere Rolle spielt in diesen Gebieten hier und in Deutschland und Europa. Das Besondere an der Gruft ist, dass es halt eine sehr umfangreiche Grabstätte ist, in der 90 Personen der Familie der Hohenzollern bestattet wurden. Wie man weiß, gibt es dort auch Lücken und nicht alle bedeutenden Herrscher haben bei uns Ruhe gefunden. Aber das Besondere ist letztlich die Vielfalt der Särge, der Materialien, der Stile, die an den Särgen sozusagen erkennbar sind. Und Die Gruft gibt dadurch halt einen sehr interessanten Einblick in die Bestattungskultur in Berlin-Brandenburg über die letzten Jahrhunderte.
Woher kommt denn diese Tradition, sich überhaupt so nah in der Kirche beziehungsweise auch unter der Kirche begraben zu lassen?
Na, diese Tradition stammt im Grunde aus vorreformatorischer Zeit, wo sich besonders privilegierte Menschen wie der Adel oder der Klerus unter einer Kirche oder in der Nähe eines Altares haben bestatten lassen, in der Hoffnung, dass die Geistlichen, die dort tätig waren, für das Heil ihrer Seelen beten, so dass ihnen dann am Tag des jüngsten Gerichts der Weg Richtung Himmel idealerweise offen steht.
Und auch nicht so weit ist wahrscheinlich, das um Himmels Willen. Welche großen Persönlichkeiten liegen denn hier in der Hohenzollerngruft begraben?
Na, die prominentesten Personen, die wir haben, sind sicherlich der große Kurfürst und seine Frau Luise Henriette. Und natürlich der erste preußische König, Friedrich I. und seine Frau Sophie Charlotte, nach der ja das Schloss Charlottenburg benannt ist und der ganze Stadtbezirk. Das, denke ich mal, sind so die Namen, die man am ehesten noch kennt jetzt so.
Es sind ja auch viele dezentral, wie man so sagt, begraben, unter anderem auch Friedrich der Große. Was hatte das für eine Bewandtnis? Also warum haben die das gemacht?
Um ganz ehrlich zu sein, können wir das selber noch gar nicht so ganz genau erklären. Also was wir wissen ist, dass die Grablege hier unter dem Dom oftmals in keinem guten Zustand sich befand. Es gab Hochwasser und es gab dadurch halt auch Zerstörung an den Särgen. Die ganze Atmosphäre dort unten war wenig herrschaftlich, ehrlich gesagt. Und es ist zu vermuten, dass einzelne Könige für sich eine repräsentativere Bestattungssituation sich gewünscht haben und deshalb andere Orte gewählt haben, um dort ihre letzte Ruhestätte zu finden. Oftmals auch an den Orten, an denen sie auch im Leben viel Zeit verbracht haben, wie zum Beispiel Friedrich der Große in Potsdam. Im Garten von Sanssouci.
Also war das gar nicht, weil sie nicht würdig genug waren, sondern wirklich hatte auch vielleicht, könnte vielleicht auch praktische Gründe gehabt haben.
Ja, ich denke, es ist eine Mischform wahrscheinlich. Ein Aspekt, über den wir nachdenken, ist auch, dass es sich ja hier um eine protestantische Familie handelte. Und das könnte vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass sozusagen die Bestattungssituation dort unten relativ schlicht und bescheiden ausgefallen ist im Vergleich jetzt zur Kapuzinergruft im katholischen Österreich.
Da bleibt es auch spannend an der Stelle. Mal sehen, was da noch ermittelt wird sozusagen. Dagmar.
Ja, es wurden ja ganz umfangreiche Forschungen in den letzten Jahren zu den Bestattungen gemacht und die Särge wurden ja auch geöffnet. Wie hat man eigentlich festgestellt, wer in welchem Sarg begraben war? Gibt es da Anhaltspunkte? Lag da ordnungsgemäß wirklich jeder so, wie er liegen sollte? Was hat man da entdeckt?
Also ist es so, dass über die letzten Jahrhunderte so richtige, ganz gut sortierte Sarglisten auch angefertigt wurden, wo protokolliert ist, wer in welchem Sarg liegt. Und es wurde dann auch immer wieder erneuert und eine Revision gemacht. Und dadurch wissen wir eigentlich zum größten Teil der Särge, wer dort auch verlässlich drin liegen sollte. So. Im Zuge des Zweiten Weltkrieges wurde der Dom ja relativ stark zerstört und auch die Gruft ist da sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und dabei sind einige Särge komplett zerstört worden, andere sehr, sehr beschädigt. Und in der Nachkriegszeit kam dann wahrscheinlich einiges auch ein bisschen durcheinander, weil man sich erstmal darum gar nicht kümmern wollte. Es gab andere Probleme in so einer zerstörten Stadt. Und dadurch haben sich sozusagen infolge dieser Kriegsschäden einige Unsicherheiten ergeben. Und wir können heute nicht mehr sicher sagen, zu bestimmten Särgen, wer da wirklich drinne liegt. So, und sind dabei, das rauszufinden. Gucken, ob wir da noch was klären können.
Ja, ich habe gehört, die Frau von Friedrich dem Großen ist hier unten bestattet worden. Die Königin Elisabeth Christine. Weiß man etwas über sie, über ihren Sarg?
Also wir wissen einiges über ihren Sarg. Also im Zuge der ganzen Recherchen für die Ausstellung haben wir einiges herausgefunden aus ihrem im Testament und aus zeitgenössischen Beschreibungen ihrer Bestattung wissen wir, wie ihr Sarg ausgesehen haben sollte und sind auch ziemlich sicher, dass der Sarg so heute nicht mehr erhalten ist. Er stand auch an der Stelle, wo auch tatsächlich die Kuppel im Zweiten Weltkrieg eingeschlagen ist und wo davon auszugehen ist, es an der Stelle einen großen Schaden auch gab. Es sind dann jetzt im Zuge der Restaurierungsarbeiten in der Gruft in den 90er Jahren zwei Särge dort unten jetzt aufgetaucht, die momentan nicht zugeordnet werden können, die jetzt sozusagen immer als die unbekannten Särge gehandelt wurden bis jetzt. Wir gehen dem jetzt gerade nach, wer in diesen beiden Särgen bestattet ist und haben natürlich die große Hoffnung darin, eventuell Elisabeth Christine zu finden.
Hat man in den Särgen denn Bestattungen gefunden?
Ja, wir haben diese beiden Särge geöffnet und haben tatsächlich in dem einen auch eine vollständige Bestattung gefunden, einer älteren Frau. Und wir können es aber jetzt anhand dieses Befundes noch nicht eindeutig zuordnen, weil auch mehrere Personen als vermisst gelten, auch mehrere Frauen im ähnlichen Alter wie Elisabeth Christine und müssten jetzt eigentlich im nächsten Schritt mit Genanalysen daran gehen, um herauszufinden, um welche Person es sich jetzt bei diesem Skelett handelt.
Eins dieser Skelette hatte, glaube ich, auch ganz feine Seidenstrümpfe an, die sich erhalten haben.
Ja, das habe ich dabei auch erst gelernt, dass Seide wohl ein Material ist, was sich relativ lange hält. Von der Person selber waren wirklich nur noch Knochen erhalten, aber die Strümpfe waren auch noch da. Und die sind natürlich ein Indiz für eine sehr hochstehende Person, aber das trifft natürlich auf alle Personen hier in der Grablege zu. Im Zuge der Restaurierungsphase in den 90er Jahren wurden einige Särge geöffnet, weil man die Bestattung entnehmen musste, um die Särge selber zu reparieren und zu restaurieren. Und dabei ist aufgefallen, dass es in einigen Särgen offensichtlich nicht komplette Skelette gab, dass teilweise auch Teile von verschiedenen Personen in einem Sarg sich befanden. Die Ursachen dafür sind sicherlich in dem schlechten Zustand der Grablege über die letzten Jahrhunderte zu sehen. Also es gab häufig Hochwasser, die Gruft ist halt auch sehr tief und dem Grundwasser sehr nah. Wenn es gestiegen ist, gab es auch Feuchtigkeit in der Gruft. Und oftmals war es so, dass die Särge sozusagen mit den Füßen im Wasser standen und die Böden durchgefault sind und letztlich auch dann teilweise die Gebeine wirklich auch rausgefallen sind. Und ja, wir müssen leider davon ausgehen, dass es da doch ein kleines Durcheinander teilweise auch gibt.
Also wir haben ganz am Anfang haben wir so einen Einblick bekommen. Die Gruft ist wirklich eine einzige Baustelle und es ist ja, also wir kennen das aus Berlin, aber es ist wirklich so viel. Es gibt keine Stelle, wo nicht gebaut wird gerade. Es steht dort alles, nur nicht das, was sonst steht. Also die Särge sind nicht da, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Was wird im Moment im Zuge dieser Sanierungsarbeiten alles erneuert und verändert?
Also wir gucken natürlich als allererstes auf unser Publikum. Das besteht zu 80-90% aus internationalen Gästen, also Menschen, die kein Deutsch sprechen und die auch wenig Vorkenntnisse haben zu deutscher Geschichte. Und wir versuchen natürlich gleichzeitig eine Ausstellung zu konzipieren, die sich eben auch an Berliner und Brandenburger errichtet, die eben doch hier was über ihre Heimat erfahren können. Schulklassen wollen wir gezielt auch damit ansprechen und versuchen, so einen großen Bogen zu spannen, um ein sehr diverses Publikum irgendwie anzusprechen und abzuholen. Und wir haben die besondere Situation, dass der Ausstellungsraum der eigentlichen Grablege vorgelagert ist. Das heißt, die Besucher kommen in die Ausstellung und haben die Grablege aber noch nicht gesehen. Also die Kunst ist jetzt, in dem Ausstellungsraum etwas zu bieten, was die Fragen der Besucher vorwegnimmt und sie mit so viel Informationen ausstattet, dass sie dann in der Gruft auch sich orientieren können und da auch was für sich mitnehmen können.
Ich glaube, da soll es so ein interaktives Modell auch geben, dass man sehen kann, schon bevor man die Grablege betritt, wer wo liegt.
Genau, dieses interaktive Gruftmodell ist das zentrale Objekt, was später im Ausstellungsraum aufgestellt werden wird, wo man die Gruft im Kleinen hat und sich vorab an diesem Modell orientieren kann. Man sieht die einzelnen Särge als 3D-Drucke wunderschön nachgebildet. Die kann man dann anklicken und kann sich Informationen zu den Personen, die in den Särgen liegen, dort abrufen oder auch Informationen zu dem Sarg selbst. Was ist das Besondere? Aus welchem Material besteht der? Den Schwerpunkt haben wir jetzt bei den Personen darauf gelegt, Informationen zusammenzutragen zum Sterben der einzelnen Personen, die da unten bestattet sind. Das gibt es so noch nirgendwo anders zusammengestellt. Und wir haben da wirklich viele, viele Stunden in Archiven verbracht, und vieles herausgefunden, woran sind die Menschen gestorben, wer war als letztes bei ihnen, was haben sie sich gewünscht für ihre Bestattung, was wurde davon realisiert und was vielleicht auch nicht, welche Trauerregularien gab es vielleicht für jeden individuell auch. Solche Dinge werden da sozusagen aufbereitet für die Besucher und sie erfahren dann halt individuell zu jeder Person, die sie sich auswählen, etwas zu diesen Schwerpunkten. Ja.
Hat man denn zum Beispiel in den Särgen auch Beigaben gefunden, die man dann wiederum in diesen, was Sie ansprechen, in diesen Quellen gefunden hat?
Genau, also im Zuge der Restaurierungsmaßnahmen, als die Särge geöffnet wurden, haben wir auch teilweise Beigaben gefunden, die wir teilweise auch in der Ausstellung später zeigen werden, weil die spannende Einblicke auch geben in die Bestattungsgebräuche der letzten Jahrhunderte und die auch eine Menge erzählen, so über die Menschen, die dort bestattet wurden, aber auch über ihre Angehörigen.
Was uns aufgefallen ist, es sind ja 90 Bestattungen, 90 Särge und Sarkophage. Und was wirklich auffällt, ist die ganz große Anzahl an Kinderbestattungen. Ich glaube, von 90 Särgen sind rund 40 Kindern gewidmet. Und irgendwie hat man ja gedacht, dass die Kindersterblichkeit vielleicht früher sich eher so auf die ländliche Bevölkerung bezogen hat oder auf die einfachen Leute. Aber dass in diesen großen Schlössern mit diesem großen Lebensstil im Grunde genommen genau die gleiche Tragödie offensichtlich stattgefunden hat. Was weiß man dazu?
Ja, das hat uns auch überrascht und erstaunlicherweise war dort die Kindersterblichkeit teilweise sogar noch höher als in der einfachen Bevölkerung.
Warum?
Es hat verschiedene Ursachen. Also zum einen ist es so, dass halt am Hofe es sehr unfein war, Kinder selber zu stillen. Also die wurden immer von Ammen meistens gestillt, die Kinder. Was natürlich nicht die gleiche Milch ist, wie jetzt, wenn sie es von der Mutter bekommen. Das ist schon immer kritisch. Und die Ersatzernährungsmethoden, die man hatte, waren natürlich auch gar nicht kindgerecht. Da gab es Getreidebrei, Wein wurde den kleinen Säuglingen gegeben. Das haben die natürlich oft gar nicht gut vertragen. Dann kommt hinzu, dass auch Hygiene nicht sehr groß geschrieben war, oft am Hofe so. Und das führte natürlich zu Infektionen, die auch wieder kritisch waren. Und ein ganz wichtiger Punkt ist wohl auch, dass es natürlich sehr, sehr wichtig war für eine Dynastie, immer Thronfolger auch auf die Welt zu bringen, um die Dynastie zu erhalten. Deshalb war es oft so, dass Königinnen und Kurfürstinnen relativ häufig nacheinander schwanger geworden sind und auch sollten. Und dadurch die Mütter oft auch ausgezehrt waren. Es hat Kraft gekostet und es überträgt sich natürlich auch auf die Gesundheit der neugeborenen Babys, die dann auch anfällig waren. Und diese dichte Geburtenfolge war echt kritisch eigentlich.
Einige Königinnen, wie zum Beispiel die Mutter von Friedrich dem Großen, Sophie Dorothee, haben ja ganz extrem darunter gelitten, dass ihre Kinder gestorben sind und haben dann auch einige merkwürdige Dinge getan.
Ja, Sophie Dorothee hatte insgesamt 14 Kinder geboren und davon sind 4 recht früh gestorben. Und das war natürlich für sie als Mutter zum einen ganz schmerzliche Erfahrung und zum anderen war es natürlich auch mit einem großen politischen Druck verbunden. Sie musste die Dynastie sozusagen am Laufen halten, am Überleben halten. Und um der Welt zu zeigen, dass das auch funktionierte, dass sie Kinder geboren hat, hat sie diese Kinder als Wachsfiguren nachbilden lassen. Ganz lebensecht und ganz, ganz filigran und empfindsam und mit den Kleidern teilweise auch, die sie wohl zu Lebzeiten getragen haben. Das war sozusagen eine Mischform wahrscheinlich aus Trauer und auch aus politischem Repräsentationsbedürfnis.
Sind die aufgestellt worden, diese Puppen?
Ja, die wurden in doppelter Ausführung hergestellt. Also es gab immer eine Ausführung in prunkvollen Vitrinen, die im Schloss, im Berliner Schloss ausgestellt waren, wirklich für die breite Öffentlichkeit. Und es gab auch immer noch ein Exemplar in ihren eigenen Gemächern im Schloss Montbijou in ihrem
Schloss. Sozusagen zur Erinnerung.
Genau, für sie selber als so persönliche Erinnerung. Mhm.
Welche Tür war das? Es ist auf jeden Fall irgendeine Tür.
Hinter der letzten Treppe, da rum, da geht's in die Gruft rein. Ich glaube, das könnte sogar die gewesen sein.
Ich werde nur ausschließen, dass noch jemand anderes nach Königin Elisabeth Christine sucht, außer wir. Aber wir tun das, weil wir nochmal so gedanklich auch in der Gruft oder bei der Gruft sind. Diese ganzen Särge, wo sind die jetzt?
Na, die sind im Moment ausgelagert in einem Depot, wo sie schön gut klimatisiert die Zeit verbringen, während hier unten die Bauarbeiten stattfinden, damit sie da keinen Schaden nehmen.
Und der Sarg von Königin Elisabeth Christine, was ist da schlussendlich passiert? Also wo ist der heute? Hat man den gefunden?
Nein, wir wissen doch ziemlich sicher, dass ihr Sarg zerstört wurde. Wir gucken halt, ob wir eventuell noch in anderen Särgen, die momentan nicht richtig zuordnenbar sind, ob wir da eventuell noch ihre Gebeine finden können. Und da sind wir dran und werden sicherlich in den nächsten Jahren da auch noch mal einige Untersuchungen vornehmen und hoffen, dass wir bis zur Eröffnung der Gruft da Näheres rausfinden werden.
Hören Forscherinnen und Forscher irgendwann auf oder sagen sie, solange wir nichts gefunden haben, werden wir auch nicht aufhören zu suchen?
Das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Ich denke mal, wir gehen da Schritt für Schritt vor und lassen uns auch von den Experten beraten, was Sinn macht und was nicht. Wie ich ja schon sagte, ist die Situation insgesamt dort unten teilweise etwas unübersichtlich während der vielen Verwirrung auch in den letzten Jahrhunderten, wo es auch viele Beschädigungen gab. Wir müssen wirklich gucken, was macht Sinn und was nicht und werden das aber im Laufe Schritt für Schritt entscheiden.
Frau Walter, das hat uns sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für die vielen Einblicke und für Ihre Zeit und dass Sie Gast in unserem Podcast waren.
Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie sich dafür interessieren und wir freuen uns auf die Besucher dann bald, wenn wir eröffnen.
Die Geschichte der Hohenzollern ist spürbar, vor allem hier in der Gruft unter dem Berliner Dom. Und die Geschichte der Hohenzollern ist auch die Geschichte einer unsichtbaren und duldsamen Frau, Königin Elisabeth Christine, der Frau Friedrich des Großen. Unsichtbar schon während ihres Lebens und nun auch nach ihrem Tod. Und noch eine Verbindung gibt es, die bis in unsere Zeit reicht. Die Särge der jüngst verstorbenen deutschen Bundespräsidenten wurden unter strengstem Protokoll und vielen detailreichen Vorbereitungen im Berliner Dom zum Staatsakt der Trauerfeier aufgebahrt. Es sind staatliche Trauerfeiern von heute, die den herrschaftlichen Bestattungen der Könige von damals so ähnlich sind. Wir sind wirklich beeindruckt von dem, was wir hier heute gesehen haben, wie viel in der Hohenzollern-Gruft passiert, an wie vielen Stellen geforscht wird. Und wir freuen uns sehr, wenn hier alles fertig ist und wir uns die Hohenzollern-Gruft neu anschauen können. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.